Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 2. Dezember 2022. Andreas, die Weihnachtszeit, die hat schon begonnen, beziehungsweise die Adventszeit. Und dir, so sehe ich dir das an, ist heute ganz feierlich ums Herz.
Ja, vor allem ist mir gerade ganz plümerant, weil ich habe nämlich nicht auf den Wetterbericht geguckt. Du hast geguckt, ach wunderbar. Ich sehe auf jeden Fall, dass eine Wolkendecke noch über dem See hängt und er changiert in einem Grauton heute, einem freundlichen Grau gewissermaßen. Also es wird bestimmt noch, wenn ich das jetzt mal so einschätzen darf, noch ein bisschen sonnig werden, aber eben halt auch sehr gemischt.
Du darfst es gerne einschätzen, du liegst gar nicht so falsch. Ich habe nämlich nachgeschaut wegen der Hühner, ob die raus dürfen oder nicht. Ja, und sie dürfen, weil es werden Plusgrade heute. Es werden so 2 Grad plus. Die nächsten 3 Tage, wenn ich das noch anfügen darf, wird es sogar noch wärmer. Aber dann kommt die Kältepeitsche.
Na, ich bin gespannt. Und gibt Sonne? Ich habe nämlich auch nicht geguckt. Gibt Sonne?
Morgen soll es sehr schön sonnig werden.
Na, wunderbar. Denn wir hatten ja letztes Mal Regen gehabt. Und dann, nachdem wir mit dem fertig waren, mit unserem Programm hier, dann schien die Sonne ja auch interessant.
Ja, also ihr merkt, diese Wettervorhersagen sind sehr zutreffend. Meistens stimmen sie nicht, weil sich das hier immer wieder alles verändert. Aber da man hier in Kanada immer übers Wetter redet, also egal wann man sich trifft, das Erste ist, it's a nice day today, isn't it beautiful? Oder man sagt, wenn es regnet, es wird auch wieder besser werden. Also ja. Genau. Ihr Lieben, beziehungsweise lieber Andreas, du weißt überhaupt nicht, was heute im Programm ist, bis auf ein Thema, was du so ein bisschen mit vorbereitet hast. Und deswegen kann ich dir eine Sache nicht ersparen. Du hast es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Deutschland ist aus der WM geflogen.
Habe ich wirklich nicht mitbekommen, weil ich diese Nachrichten nun gar nicht lese. Das ist richtig, aber wer hätte das gedacht? Liegt wahrscheinlich an der fehlenden Armbinde.
Ja, genau. Also wenn du da, ja. Ich möchte mal ganz kurz hier in die Pressestimmen gehen und diese Pressestimmen sind gar nicht wirklich lustig. Und man könnte sich fast vorstellen, dass Deutschland außer Mitleid auch eine Art Spott erntet. Für was weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht einordnen, weil ich die Spiele überhaupt nicht gesehen habe. Und wir bekennen uns beide dazu, dass wir null Ahnung von Fußball haben. Also du auch nicht, ne?
Nein, absolut nicht. Hat mich auch nie interessiert, obwohl ich einen Sohn habe, der als Kind damals Fußball gespielt hat und ich dann damals auch ein bisschen planlos am Rand stand und habe versucht, die Regeln zu eruieren.
Wie ein Weichei.
Ja, genau. A bit of whip.
Und hier heißt es also, in der Überschrift eines Artikels, der bei der Welt veröffentlicht ist, Pressestimmen zu Deutschlands Ausscheiden aus Katar, aus der WM, Überschrift, Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Und dieser Artikel beginnt mit den Worten, die deutsche Nationalmannschaft blamiert sich mit dem 2. WM-Vorrunden aus in Folge. Die internationalen Medien überbieten sich nach dem Fall der Fußballnation in dramatischen Schlagzeilen. Und dann heißt es weiter, selbst ein 4:2-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica reicht Deutschland nicht zum Weiterkommen bei der WM, weil Spanien gegen Japan verliert. Das lese ich vor, damit du ein bisschen Einblick hast, Andreas. Die Kritik ist gewaltig, heißt es bei der Welt. Internationale Medienreaktionen zum erneuten WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Und dem umstrittenen 2. japanischen Tor, vor dem der Ball im Tor ausschien. So, England, die Daily Mail schreibt, sie glauben, es ist vorbei, aber ist es nicht. Die deutschen Herzen brechen, als sie aus der WM fliegen, nachdem Japans Tor gegen Spanien gegeben wurde. Der Ball blieb minimal im Spiel. Also das ist wohl umstritten, eine Entscheidung, die dafür dann verantwortlich war, dass Deutschland gehen musste. Nun haben wir beide das nicht geschaut. Und deswegen ist sowas wie Schiebung völlig ausgeschlossen, oder?
Ja, also es passt zumindest ins Bild. Also ich kann das sportlich überhaupt nicht kommentieren, weil ich nichts von denen gesehen habe und es mich auch nicht interessiert. Auch vorher nicht und auch vor 20 Jahren schon nämlich, es tut mir leid für die vielen Fußballfans, die jetzt müde wahrscheinlich abwinken, aber es ist bei mir einfach so. Ich sehe ganz einfach hier, dass diese Politisierung hier vielleicht tatsächlich eine große Rolle gespielt hat. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich da als motivierter Sportler bin und werde von vornherein, ich sage mal, in eine politische Zange reingequetscht im Prinzip, du musst eine Binde tragen oder nicht tragen oder wie auch immer, indem sich mein eigenes Land aufspielt, über andere Länder richtet und das bei der eigenen Geschichte. All das sind natürlich Dinge, die mit den Menschen etwas machen. Wo soll denn da die Motivation herkommen? Hätten sie ein Tor geschossen, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder was Schlechtes gewesen, was man da rein interpretiert hätte, indem sie dann aufgestiegen wären. Stellt euch mal vor, sie wären Weltmeister geworden. Das wäre ja, Weltmeisterschaft ist es, ja klar, Weltmeisterschaft, dann wäre das mit Sicherheit eine absolute Katastrophe wahrscheinlich in den Medien.
Also du hast recht, ich sehe es ähnlich, diese Aufregungen der politischen Einflussnahme bzw. des Versuches der deutschen Bundesregierung, Nancy Faeser mit der One Love Binde im Fußballstadion in Katar, ein Affront, worüber sich natürlich auch die Politiker in Katar aufgeregt haben und nicht nur dort, sondern weltweit ist das als Affront gewertet worden. Und natürlich geht sowas auch auf die Psyche. Jedenfalls würden wir das mal hier sagen als Hobbypsychologen. Aber wir können es natürlich auch nicht mit Gewissheit sagen. Es sind halt Signale und Zeichen, die hier in die Welt gehen. Zum Beispiel schreibt die britische Zeitung The Athletic: Ein souveräner Sieg ist kein Trost. Also da geht es um Costa Rica, wo sie vorher wohl ganz gut gespielt haben mit 4:2. Ein souveräner Sieg ist kein Trost für einen weiteren dunklen Tag in der Geschichte des deutschen Fußballs. Das hat ja schon ein bisschen Geschmäckle, oder?
Naja, es sind eben halt alles dunkle Tage, was jetzt hier Deutschland gerade blüht. Und ich glaube ganz einfach nochmal, diese gesamte Eigenwertigkeit, die Selbsteinschätzung, die Wertschätzung seiner eigenen Nation hat ihren Tiefpunkt erreicht, wie es nicht tiefer sein kann. Und da fehlt dann die Motivation. Für mich ist das Ganze politisch motiviert, das Ganze, was hier hintersteht. Und wenn ich gesehen habe, wie gesagt, die gesamten dramatischen Pressemeldungen um Katar, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt einem natürlich wirklich jeder Mark aus dem, jede Pfennig aus dem Mark. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung.
Es fehlt ein Pfennig an der Mark. Das gilt alles selbst nicht mehr, Andreas, weil es gibt keine Mark mehr und auch keinen Pfennig.
Ach, guck an. Also ich dachte, okay. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich da schwer einen Kommentar zu geben kann, wenn es um sportliche Dinge geht. Mein Sport besteht darin, Holz zu hacken oder einen Hühnerstall sauber zu machen. Da habe ich genügend Bewegung und der Rest ist nicht meins.
Gut, dass wir über dich gesprochen haben. Also den Hühnerstall, das machst du wirklich sehr gut und auch regelmäßig und dafür bin ich sehr dankbar. Naja, alles in allem, wir wollten das einfach mal darstellen. Vielleicht noch 2, 3 Kommentare, zum Beispiel aus spanischen Zeitungen. Marca schreibt: Deutschland mit allen Ehren auf der Straße. Gracias, Deutschland. Danke, Senor Havertz. Wieder ein historisches Drama. Wieder ein Fleck. Wieder ein Drama, wieder eine schwarze Seite in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die zweite Blamage in Folge. Das ist für eine Nationalmannschaft mit 4 WM-Titeln schwer zu verdauen. Was schlecht beginnt, endet noch schlimmer. Die unerwartete Niederlage gegen Japan wurde am Ende zur verdammten Falle für Flicks Mannschaft bei der WM. Deutschland sagt Adios bei der WM. Und die spanische Zeitung Sport schreibt: Der Albtraum Deutschlands ist wieder lebendig geworden. Deutschland, das große Deutschland, der stolze 4-malige Weltmeister, verlässt Katar nach der Vorrunde. Deutschland erlebt wieder die gleiche Erfahrung wie vor 4 Jahren in Russland.
Ja, es ist Schadenfreude pur, die da mitschwingt auf der ganzen Welt. Aber wenn es um Deutschland geht, ist die Schadenfreude ja weltweit immer wieder vereint. Und ich sage mal, warum soll denn beispielsweise die Fußballmannschaft eine bessere Leistung bringen, als es die deutsche Politik bringt? Das spiegelt sich ja alles irgendwo wieder und ist ja eine Art Blaupause.
Genau, also Deutschland, das hat eben die österreichische Zeitung Standard geschrieben. Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Vielleicht zum Abschluss dieser Diskussion, Andreas, die Frage ist, wie lange wird das mit dem Fußball generell noch, sagen wir mal in Anführung, gut gehen? Denn Es sind Schiebungen, es sind Korruptionen und so weiter ja bekannt geworden. Ich sage gar nicht, weil ich das auch nicht einordnen kann, wer hat wen übers Ohr gehauen, wie viel hat wer für was bekommen. Aber Fakt ist, dass da ordentlich geschoben wird und es wird eben zunehmend auch politisiert. Dazu kommt, dass der Fußball leiden musste während einer weltweiten Pandemie, wo keiner mehr ins Stadion durfte. Die Frage ist, kann es sein, dass diese ganze Sportart und viele andere vielleicht auch so langsam in den Fokus geraten, dass die beste Zeit vorbei ist?
Ja, das scheint fast so. Denn wenn ich sage, ich interessiere mich nicht zum Beispiel für Fußball, bedeutet das nicht, dass ich damit denke, dass das blöd ist, wenn man sich dafür interessiert. Denn es war wohl die wichtigste Nebensache der Welt, wie man es immer bezeichnet hatte. Und ich kann jeden verstehen, der einfach mal aus diesem grauen Tagesallerlei mal rausbrach und gesagt hatte, okay, jetzt kommt eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft und die genieße ich jetzt mal in vollen Zügen. Viele Menschen haben es als ganz wichtigen Aspekt auch des Zusammenhaltes gefunden, gemeinsam dann mit ihren Freunden und Fans dann in irgendeine Kurve, in irgendein Stadion zu gehen, um die eigene Mannschaft anzufeuern. All das ist ja zerstört worden durch diese Pandemie-Maßnahmen. Übrigens nicht durch die Pandemie, sondern ausschließlich durch die Maßnahmen. Das heißt, die Politik hat den Sport zerstört. Kein Virus, das muss man mal ganz deutlich sagen. Und was das natürlich mit den Menschen macht, wenn man ihnen etwas wegnimmt, was ihnen wirklich wichtig war, dann entsteht natürlich Frust und Depression. Und das Ganze mit den Pleiten der Firmen, die drohende Arbeitslosigkeit, steigende Energiepreise, schlechter Fußball passt da eigentlich nur noch rein ins Bild.
Ja, und auch der Druck auf jene Sportler, die sich zum Beispiel die Spritze nicht geben lassen wollten, dieses Bashen in den Medien und so weiter. Wir haben es erlebt. Also das sind Signale. Wir wollen jetzt hier nicht um Himmels Willen den schönen Fußball zu Grabe tragen. Aber sagen wir mal, es gibt Signale, die gehen schon in eine ziemlich eindeutige Richtung.
Ja, ich denke, die sportlichen Leistungen einer Nation sind schon ein Indikator dafür, wie die Nation selbst sich in der Verfassung fühlt. Verfassung ist ein interessantes Wort dabei, denn jeder ist ja in seiner eigenen Verfassung. Es gibt die Verfassung des einzelnen Menschen. Wenn ich frage, in welcher Verfassung bist du, sagst du in einer guten oder schlechten, wie auch immer. Es gibt auch eine Volksverfassung, dieser Volkskörper, der sich übrigens auch im Rechtssystem widerspiegelt. All diese Dinge sind angezählt, angeschlagen, schwer demoliert worden. Und das im eigenen Land. Der Feind ist nicht mehr außen, sondern der ist mittlerweile innen, von innen heraus. Wir sehen das, was da gerade läuft. Es passt alles zusammen in diese gesamte Konstruktion, die hier gerade abläuft.
Und dann gibt es so Schlagzeilen. Ich hatte das gestern schon gesehen. Der Joshua Kimmich, der ja auch unter Beschuss stand, weil er sich die Spritze nicht geben lassen wollte, der hatte geäußert, dass er Angst hat, also jetzt nach dem Aus bei der WM, eine aktuelle Meldung, Angst, dass ich in ein Loch falle. Also alle völlig fassungslos, tief enttäuscht und seine Stimme soll belegt gewesen sein, meldet die Deutsche Welle, das sei der schwierigste Tag seiner Karriere. Und er wird jetzt von anderen, auch von französischen und anderen Fußballkollegen getröstet. Mir tut das leid, der hat einiges hinter sich, denn der hat sich wirklich auch damals in den Widerstand gestellt, in den Sturm gestellt, als alle auf ihn eingewirkt hatten, dass er sich gefälligst impfen lassen soll. Und er scheint wirklich ein sensibler Junge zu sein.
Naja, und vor allem ist er ein anständiger Mensch. Er hat den Anstand zum Beispiel auch für sich einzufordern. Was heißt einzufordern? Er verteidigt sogar seine Freiheit. Und da ging es genau darum, dass er sich hat nicht einnorden lassen und gesagt, ich mache alles, was alle machen, nur weil es eben halt so angeordnet wird. Das ist der Politik am liebsten. Sondern er sagt, nein, ich bin eigenverantwortlich, entscheide mich dagegen. Und dann wurde er diffamiert, im Prinzip an den Pranger gestellt, wie im tiefsten Mittelalter. Und das musste er alles durchstehen. Und aus diesem Grunde habe ich großen Respekt vor dem Mann. Und zwar gar nicht in dieser Situation, worum es jetzt geht. Jeder Mensch hat die Freiheit, über seinen Körper selbst zu entscheiden. Er hat von dieser Freiheit Gebrauch gemacht und wurde dafür in der übelsten Form beschimpft. Mhm. Ein so peinliches Versagen einer gesamten Gesellschaft ist wirklich historisch.
Ich finde historisch übrigens auch, was derzeit so passiert. Der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hatte dankenswerterweise wieder einmal eine Doku, eine kurze Doku veröffentlicht über Schäden durch diese sogenannte Spritze, mRNA-Spritze. Gehirnschäden wurden festgestellt, Entzündungen im Gehirn, die zum Teil irreparablen Charakter haben. Übrigens werden diese Dinge nur offenbar, wenn man obduziert. Da gibt es ja auch viele Experten, unerhörte bzw. ungehörte Experten, die das schon lange gefordert haben. Und dann wird immer offenbar, was da eigentlich los ist. Und der MDR hat jetzt schon einige Berichte gebracht, bringt aber auf der anderen Seite denn doch auch immer wieder sogenannte Experten, die sagen, ja, es ist jetzt eine schwierige Grippezeit, aber man sollte, um sicher zu sein, die vierte Impfung nehmen. Andreas, diese Widersprüche, das ist etwas, was ja auch für die Menschen fast nicht mehr nachvollziehbar ist.
Naja, es ist ja auch nicht mehr nachvollziehbar. Und ich glaube, die meisten lehnen es auch ab, diesem System zu folgen, noch weiter in dieser Form, was die Impfung anbelangt. Ich kenne selbst sehr viele Menschen, die sich haben, nicht weil sie dumm sind, sondern in Treu und Glauben. Sie glauben einfach nicht, dass manche Dinge falsch angelegt sein können. Und sie haben sich impfen lassen. Und sie sagen jetzt, wenn ich nochmal davor stehen würde, würde ich es niemals wieder tun. Und ich würde mich auch niemals weiter impfen. Das ist übrigens auch eine Größe von denjenigen, die nämlich in Treu und Glauben auf die Politik vertraut haben. Denn das ist ja auch eine bestimmte charakterliche Eigenschaft. Denn wenn man treu und glaubend ist, dann bedeutet man, dass man ja selbst auch ein Mensch ist, dem man vertrauen kann. Also das muss man auch mal förderlich sehen, das Ganze, und nicht einfach nur so abstempeln. Ja, und was wir jetzt haben, ist natürlich jetzt eine Situation, die bricht auseinander. Das Ganze Impfnarrativ ist komplett zerstört worden mittlerweile. Ich sehe das manchmal, wenn ich auf YouTube sehe und gucke mir an, wenn irgendwelche Statements von Politikern kommen zum Thema Impfnebenwirkungen, und zwar destruktive Berichte über diese Impfung, wie hoch die Klickzahlen sind. Und dass mittlerweile diese Menschen, die eben halt gebetsmühlenartig noch irgendwo aus der Ferne brüllen, impfen lassen und schnell nochmal boostern lassen, dass die mittlerweile komplett verhallen und mehr oder weniger auch jetzt fast isoliert dastehen. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich wichtig ist. Und wichtig ist vor allem auch eins, dass die Menschen, die sich haben von dieser Spritze überzeugen lassen, dass die jetzt nicht in Panik verfallen, sondern auch wirklich im Gottvertrauen sind und alle ihre Kraft und innere Energie darauf setzen, dass es eben halt nicht irgendwelche Schäden gibt.
Ja, und Norbert Hering, der wirklich ausgezeichnete Journalist, der unter anderem fürs Handelsblatt, aber auch für seinen eigenen Blog schreibt, der hat heute einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Ethikratsvorsitzende, nennt die sich jetzt Büx oder Büx, ich glaube Büx, dankt Kindern und Jugendlichen, statt sich zu entschuldigen. Und hier heißt es, dass der Deutsche Ethikrat ja unter der Leitung dieser Vorsitzenden, Frau Professor Dr. Alena Büx, bestätigt hatte, sich mit der Mehrheit der Mitglieder über 2,5 Jahre als aktive Fürsprecher der deutschen Corona-Politik und deren Maßnahmen etabliert hatten. Und am 28.11., also vor wenigen Tagen, präsentierte die Vorsitzende eine Ad-hoc-Empfehlung über die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in und nach gesellschaftlichen Krisen und forderte großen Dank und Respekt für deren Solidaritätsleistung. Eine Entschuldigung verweigerte sie ausdrücklich.
Ja, das sind wirklich Armutszeugnisse für Menschen, die sich noch als Vorsitzende des Ethikrats bezeichnen. Allein die Tatsache, dass es einen Ethikrat überhaupt gibt. Ethik ist ein ureigener Vorgang. Ich kann die Moral und meine Ethik für mich selber entscheiden und regeln. Und wenn dann jetzt ein Ethikrat, das ist so ziemlich das Blödeste, was man überhaupt konzipieren kann, dass man die ureigene Eigenschaft, seine eigene Ethik zu definieren, trainieren, auf einen Rat überträgt, auf Apparatschiks überträgt, auf Funktionäre überträgt, die mir dann erklären, wie Ethik funktionieren und dann am besten auch noch abstimmen, was ethisch ist und was nicht ethisch ist. Also man kann da wirklich nur den Kopf schütteln, wofür sich manche Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler in diesem Fall hergeben.
Und die Frau Professor Dr. Med-Alena Bux als Vorsitzende des Ethikrates hat bei dieser Pressekonferenz am 28.11. folgendes Zitat geäußert, was Norbert Hering hier auch wiedergibt. Das werden wir, also auf die Frage, ob Sie sich entschuldigen wollen, das werden wir und werde ich im Moment ständig gefragt, das mit diesem Entschuldigen. Dazu würde ich gern etwas Prinzipielles sagen. Da steckt ja dahinter, man wäre schuldig geworden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal unterstreicht. Darum geht's nicht. Da hätte man ja irgendwie vorher für die jungen Generationen über Schaden anrichten wollen. Und wir haben uns, wenn auch nicht ausreichend, so haben wir doch zumindest die jungen Generationen immer in den Blick genommen.
Ja, also ich habe das Gefühl, sie glaubt es wirklich. Und ich habe gerade ihr Foto hier gesehen. Und es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Franz Josef Strauß in hinsichtlich der Politiker, und das gilt offenbar auch für den Ethikrat, man muss sie sich nur einfach einmal ansehen. Und das ist ja das, was ich immer gerne mache. Und wenn ich dann höre, solche einfachen, billigen, nicht mal Argumente, sondern Metapher und Bilder, um im Prinzip seine eigene Unfähigkeit, das muss man hier einfach mal sagen, mehr oder weniger zu entschuldigen, nach dem Motto, wir haben es ja eigentlich immer gut gewollt und gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Ja, ihr Lieben, also wir werden da noch viele Überraschungen erleben. Die Widersprüche werden immer deutlicher. Das Abtauchen, das sich verstecken wollen, wird auch immer offensichtlicher. Von Herrn Drosten hört man ja auch beschwichtigende oder gar keine Worte mehr. Der ist einfach weg. Herrn Spahn nehme ich gar nicht mehr wahr. Und wie war er an der Front als Gesundheitsminister?
Naja, und die sollten auch auf der Liste in unserem Kopf immer stehen bleiben. Ich habe sie sogar schriftlich fixiert. Weil es ist nämlich ganz wichtig zu erkennen, wer in den historischen Zeiträumen welche Entscheidungen gefällt hatte, obwohl er hätte wissen können, dass über alternative Medien und über wirklich größer angelegte Wissenschaftsorganisationen dagegen geschossen wurde und man ganz klar sagen konnte, halt, es war nicht die Wissenschaft, die dahinter stand, sondern es war nur ein kleiner Teil der pharmahörigen Wissenschaft, die letztendlich diese Spritze empfohlen hat und man sich dann selbst hat degradiert zu einem Pharma-Referenten, sage ich es einfach mal. Und da wird es dann wirklich kritisch. Und da geht es dann auch nicht mehr um dumm, da geht es auch nicht mehr um einfach entschuldigen zu können, sondern es geht hier darum, dass man solche Sachen juristisch eventuell irgendwann hoffentlich vor einem Gericht klären muss und diese Menschen dann einem ordentlichen Prozess zuführt. Und dann hat man zu entscheiden, was passiert. Es gilt die Unschuldsvermutung, weil ich bin ganz klar ein Verfechter der Rechtsstaatlichkeit. Aber wir sehen hier eindeutig, dass hier ein Manko vorliegt, hier vorzugehen.
Wichtig ist für uns alle, nicht zu verurteilen, sondern festzustellen, vielleicht auch unsere eigenen Aufzeichnungen zu machen. Das ist nämlich auch nicht ganz uninteressant, wie wir das ja hier auch machen, um späterhin, im Moment ist es noch nicht so weit, um späterhin eins und eins wirklich zusammenzubekommen. Am besten die Dinge auch ausdrucken, weil die ganzen Hacker und Cyberangriffe und so weiter ja doch offenbar zunehmen. Es ist immer gut, sowas auch mitgesichert zu haben. Andreas, wir sprechen immer wieder darüber, dass es Blackout-Warnungen gibt, nicht nur durch Cyberangriffe und Hackerangriffe, sondern weil einfach zu wenig Stromenergieerzeugung da ist, seit Europa sich abgewendet hat von Russland und gesagt hat, von den Russen wollen wir gar nichts mehr. Dass die Dinge in Wirklichkeit anders sind, dass man natürlich weiterhin russisches Gas und russisches Öl über Nebenkanäle viel, viel teurer ordert und bezahlt und bekommt, ist auch klar. Aber es reicht trotzdem hinten und vorne nicht, sodass jetzt auch nicht nur die Bundesregierung, sondern die Landesregierungen, die Kommunen, die Gemeinden mit speziellen und individuellen Blackout-Plänen aufwarten. In Österreich ist es so, Da hieß es, ja, wir sind doch ganz gut dabei mit dem Strom. Aber jetzt heißt es doch wieder von der Energieministerin Gewessler, dass eine Stromeinsparung eingeführt wird. Und zwar am Vormittag von 8 bis 12 Uhr, weil das eben die Spitzenzeiten sind. Und ich meine, wenn da der Strom flächendeckend in manchen Teilen abgeschaltet wird, also ich meine nicht flächendeckend im ganzen Land, sondern aber ganze Bezirke flächendeckend abgeschaltet werden, dann ist es schon ziemlich heftig. Und es heißt hier in einem Artikel von Express.at, noch vor wenigen Tagen wurde die Jubelmeldung abgefeiert, dass Österreichs Gastanks super voll seien. Und die Energieministerin Frau Gewessler lobte sich selbst, dass alles gelungen sei, was so viele bezweifelt hätten. Und dann ist heute die Meldung, eine Alarmmeldung erschienen aus ihrem Ministerium. Wie ein Wetterbericht zeigt das Prognosetool von Energie GVAT die relevanten Stunden als Stromsparstunden für den nächsten Tag an. Stromsparen in Spitzenzeiten ist besonders wichtig und wirkungsvoll, denn ein geringerer Verbrauch stärkt unsere Stromversorgung und sorgt für länger anhaltende Gasreserven. Was heißt denn länger anhaltend? Hieß es denn nicht, dass Österreich und auch Deutschland super durch den Winter kommt?
Naja, das kann natürlich nicht der Fall sein, weil volle Gasspeicher sagen überhaupt nichts aus, weil es nur Puffer sind. Man lebt eigentlich immer von dem Gas, was ständig und jeden Tag zugeführt wird und nicht, indem man irgendwelche Behälter leert. Behälter leeren bedeutet, die Puffer entsprechend rauszunehmen. Also dieser Preis, der hier gerade eingefordert wird von den Menschen, zwischen 8 und 12 Uhr Strom zu sparen, ist ja ein extrem teurer Preis, den die Menschen zahlen müssen. Die Frage ist, wofür? Und das kann man eigentlich relativ einfach beantworten: für die Sanktionen gegen Russland. Diese Sanktionen aber mittlerweile dazu führen, dass Russland Rekordgewinne einfährt, weil sie zu wesentlich mehr Geld als je vorher auf Kosten der europäischen Bevölkerung jetzt ihre Waren verkaufen können über Umwege und so weiter. Das heißt, der gesamte Markt, ob das jetzt Indien ist, ob das jetzt Russland ist oder eben halt auch andere Verbündete von Russland wie China, die verdienen ein Schweinegeld momentan an diesen Sanktionen. Mit anderen Worten, diese europäischen Sanktionen gegen Russland sind ja real gesehen ein Förderprogramm der russischen Wirtschaft. Und dieses Förderprogramm der russischen Wirtschaft, was unter dem Fehlbegriff Sanktionen läuft, das muss jetzt der Europäer so teuer bezahlen, dass er nicht einmal mehr einfach seine Waschmaschine anmachen kann, wenn er meint, es ist jetzt an der Zeit. Es ist wirklich irre.
Sie hat es ausgeweitet. Also vormittags 8 bis 12, abends von 17 bis 19 Uhr. Also wenn die Familien nach Hause kommen, wenn die Kinder da sind, wenn Essen gekocht wird, wenn man beisammen sitzt und in der warmen Stube oder in der warmen Küche den Tag Revue passieren will. Jedenfalls war das ein Modell, das ich noch kannte und wir auch noch kennen hier. Und in der Zeit will sie also den Strom abschalten. Ich meine, Andreas, ich frage dich jetzt mal, 8 bis 12 Uhr, das gilt ja, wenn das für ganze Ortschaften und so weiter der Plan ist, dann gilt das ja auch für Unternehmen. Was mache ich denn, wenn ich in einem Unternehmen hocke und der Strom wird abgeschaltet? Ich habe aber einen Laptop, ich habe zu tun, ich habe ein Mobiltelefon. Wie realitätsfremd ist das?
Naja, das ist ja nicht nur die wirklichen Mobiltelefone und die Kommunikation, sondern auch die richtigen Produktionsanlagen, die ja auch mit Strom laufen. Das ist ja noch viel dramatischer.
Ich hatte jetzt nur mal an die Bürger gedacht, die aber auch in Unternehmen arbeiten. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich auch ein weiterer wichtiger Punkt.
Das ist der volkswirtschaftliche Schaden, der dazukommen wird, weil es wird immer vager und immer kritischer. Und das bedeutet, dass die Prognose und die Grundlagen, die man braucht, um im Prinzip Vertrauen zu haben, ein Unternehmen in Europa zu führen, mittlerweile vollends verschwunden sind. Das ist ja der eigentliche Punkt. Das heißt also, die Menschen, wenn sie abends nach Hause kommen, dann gibt es zum Abendbrot nur noch kalte Küche, Türen und Fenster auf. Das war's dann. Und dann sitzen sie in ihrer fröstelnden Bude und können sich nicht mal mehr die warme Suppe leisten. Und das Ganze nochmal, um damit das Förderprogramm der russischen Wirtschaft zu finanzieren, unter dem Namen der EU.
Ja, du hast es jetzt gerade so geschildert, so ein bisschen spöttisch. Aber das scheint ja, es ist nicht deine Meinung, sondern das scheint ja der Blick zu sein den man auf die Bevölkerung wirft. Ich meine, was ist das für eine Zumutung zu sagen, ja, also wenn ihr nicht genügend spart, dann wird der Strom in diesen Zeiten, was die Spitzenstromzeiten sind, einfach abgeschaltet. Mal hier, mal da.
Naja, das ist eine Bevormundung, die natürlich auch auf Autarkieverlust beruht. Das heißt also, die Menschen werden autokratisch mehr oder weniger an die Wand gespielt. Und das ist das Problem. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, was wir ja auch immer wieder sagen, sich auf eigene Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen von diesem Chaos, was da droht. Das ist ja noch nicht das Ende, sondern es fängt ja gerade erst an. Deshalb reden wir darüber, dass man sich zum Beispiel über so einen Ecoflow entsprechend die Stromreserven erst einmal sichern kann, um bestimmte Kaltzeiten zu überbrücken, die eben halt dramatisch sein können, sodass man sich eben halt doch was Warmes zu essen antun kann. Wobei Essen kann man natürlich auch über kleine Öfen und so weiter regeln, auf offenem Feuer. Das sind ja auch alles so Dinge, die noch gar nicht richtig verstanden wurden. Was bedeutet das eigentlich, wenn viele Leute anfangen, jetzt mit offenem Feuer rumzuhantieren irgendwo, ohne einen entsprechenden Ofen zu haben, den man ja zum Beispiel vorbereitend sich besorgen kann. Wir weisen da ja auch ab und zu drauf hin. Dann entsteht auch die Gefahr der Feuergefahr beispielsweise, die wird ja immer größer. Oder auch die Erstickungsgefahr, weil die Leute zum Beispiel ein Feuer machen und vergessen dabei, ein Fenster ein Stück weit aufzumachen, weil sie sagen, da geht ja dann die ganze Kälte rein oder beziehungsweise die Wärme raus. All diese Dinge sind ja noch Dinge, die wir gar nicht kennen. Wir sind ja völlig weg von den Gesetzen der Natur und aus diesem Grunde ist es unglaublich wichtig. Übrigens, diese Ecoflow-Geschichte, das habe ich gerade gesehen, die sind ja jetzt gerade bis zu Weihnachten sogar noch mit so Sonderrabatten versehen. Und das finde ich wirklich außerordentlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es jetzt besonders entscheidend zu erkennen, gerade wo es jetzt kälter wird. Jetzt merkt man es natürlich am eigenen Leibe, was es eben bedeutet, wenn man frieren muss oder eben halt ohne die entsprechende Stromversorgung da sein muss. Und das ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es hier nicht darum geht, einfach nur irgendwie zu werben oder irgendwie so etwas, sondern dass es wirklich darum geht, dass es eng wird bei vielen Menschen.
Ja, wer es sich leisten kann. Ja. Auch bei den sogenannten Teelichtöfen ist es sehr, sehr wichtig, dass nicht zu viele Kerzen nebeneinander gestellt werden, sondern dass man tatsächlich immer nur vier, wenn man so einen Kreis hat, vier Kerzen da reinstellt. Lieber ein, zwei von diesen Teelichtöfen mehr benutzen. Ich mache ja gerade auch im Gewächshaus meine Erfahrungen damit und das funktioniert. Also es geht nie unter 0 Grad.
Richtig, das ist wirklich wichtig, dass man weiß, diese Teelichtöfen sind keine Ersatzheizung. Dafür reichen sie nicht. Da müsste ich ja jeden Quadratmeter zig von diesen Dingern stehen haben, um eine richtige Raumtemperatur von 20% zu bekommen. Aber Überlebenstemperaturen zu halten, das ist das Entscheidende, wenn es wirklich kritisch wird.
Also wir haben in diesem Gewächshaus, das darf ich jetzt mal sagen, wie lang ist das?
11 Meter.
Das ist 11 Meter lang, dieses Gewächshaus. Und das ist auch hoch, das hat mindestens 3 Meter, genau. Und da sind eben meine Tomaten noch drin. Und da hängen ganz viele grüne Tomaten. Und wir haben insgesamt 5 Teelichtöfen mit jeweils einer großen Kerze. Also wir haben einfach Blumentöpfe umgestülpt und haben große Kerzen reingestellt. So, die halten dann immer so 3 Tage ungefähr und 3 Nächte. Und das reicht. Es reicht. Also es ist gar nicht so, wie du sagst, Andreas, dass man x von diesen Teelichtöfen bräuchte, sondern wenn es draußen asig kalt ist, was wir hier schon hatten, Minusgrade, geht man da rein und es ist eine überschlagene Temperatur. Es nutzt schon eine ganze Menge.
Ja, du hast ja recht, aber wir reden jetzt aneinander vorbei. Was ich meine, ist damit, die wohlige Wohntemperatur zu bekommen, ist etwas anderes. Und das ist hier wichtig nochmal. Es geht um das Überleben und es geht zum Beispiel darum, dass wir in der Lage sind, selbst bei Minustemperaturen, die wir zurzeit schon haben, Tomaten noch erröten zu lassen, um es mal ganz deutlich zu machen.
Ja, danke. Und wir hatten neulich über Wärmflaschen gesprochen. Der Kopp Verlag hat jetzt Wärmflaschen auch im Sortiment. Ist auch eine Möglichkeit, vor allem wenn ihr vielleicht einen Holzofen habt, auf dem ihr Wasser erhitzen könnt oder eine andere Möglichkeit, ohne Strom Wasser zu erhitzen. Da gibt es ja auch einige Sachen, damit ihr wenigstens, wenn wirklich der Strom abgestellt wird, wenn ihr keine Heizung habt, im Bett, und da, also wir machen das ja auch, dass wir mehrere Wärmflaschen im Winter ins Bett legen zum Vorheizen, ist ein völlig anderes Gefühl, als wenn man in so manchmal sogar klamme Bettwäsche kommt.
Ja, ich habe die Dinger immer belächelt, weil sie mich an meine Oma erinnert hatten. Das kam mir wirklich so völlig old-fashioned vor. Und heute muss ich ehrlich sagen, ich weiß es wirklich zu schätzen, weil wir haben jetzt auch wirklich diese Dinger ständig im Einsatz, und selbst ich, dann habe ich eine im Kreuz liegen und eine an den Füßen liegen und so weiter. Das tut schon wirklich gut, das hätte man nicht gedacht.
Ja, und wir bleiben noch mal beim Thema Strom, Stromversorgung. Auch Frankreich strauchelt. Da gibt es jetzt auch Pläne für gezielte Abschaltungen, um Strom zu sparen. Und man spricht jetzt vom Krisenmodus in ganz Frankreich. Und es geht hier auch um geplante Stromausfälle. Andreas, das scheint ja, es ist ja auch für Deutschland vorgesehen, was Herr Habeck und dein Lieblingschef der Bundesnetzagentur Klaus Müller angekündigt haben, dass man einfach dann mal den Strom abschaltet. Das sind ja alles Pläne, die in anderen Ländern außerhalb der EU gar nicht so thematisiert werden. Aber innerhalb der EU, die scheint mir da wirklich durch Brüssel auch organisiert, auf verheerende Pläne zuzulaufen.
Naja, wir leben eben halt in gerade dieser EU, in einer wirklich künstlich gemachten Vollkasko-Mentalität. Man geht immer davon aus, der Staat oder die Organisation, die da drüber ist, die hat da gefälligst für zu sorgen. Das sehen wir dann an solchen skurrilen Geschichten, wie wenn beispielsweise vor wenigen Jahren irgendwo eine Fluglinie pleite gemacht ist und dann waren dort Menschen in Ägypten oder sonst wo in einem Urlaubgebiet und die konnten dann nicht mehr zurückfliegen und dann schrien alle ganz selbstverständlich nach dem Staat, der hätte sie gefälligst wieder zurückzuholen. Das zeigt so die Auswüchse dieser Forderung, die man an den Staat ständig stellt. Und genau das haben wir hier auch. Und was wir hier sehen, zum Beispiel bei uns hier in Kanada, hat zum Beispiel jeder ein Notstromaggregat. Deshalb spielt das auch gar keine Rolle, weil jeder weiß, es kann sein, dass das mal ausfällt. Wir hatten gestern zum Beispiel auch einen Stromausfall, weil wir einen großen Sturm hatten und da war für ein paar Stunden einfach mal der Strom weg. Und da muss man eben halt klarkommen. Und hier geht es ja jetzt in Europa darum, dass die Menschen diese Eigenvorsorge völlig verlernt haben, mit den Naturgesetzen überhaupt nicht mehr klarkommen, Kälte gar nicht mehr zuordnen können, weil sie sitzen immer drinnen im Warmen und wissen gar nicht mehr, wie es ist, wenn die Finger abfrieren, wenn einem richtig eisekalt wird. Das kennen sie höchstens mal von einem Winterspaziergang und das auch nur sehr, sehr selten. Und an dieser Stelle wird der Staat versuchen, den Blackout zu verhindern, indem er diese Inselabschaltungen macht. Das kann aber für mehrere Stunden laufen oder für einen Tag. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man hier zumindest die Eigenvorsorge hat, diese Löcher, die dann entstehen, zu überbrücken mit einem eigenen kleinen Aggregat.
Ja, und ich möchte euch mal hier eine aktuelle Meldung von NTV ein bisschen näher bringen über Stromausfälle, die jetzt gezielt geplant werden in Frankreich. Da heißt es, Frankreich bereitet sich auf mögliche stundenweise Stromausfälle im Winter vor. Davon könnten bis zu 6 Millionen Menschen gleichzeitig, sowie auch Schulen, Züge, Metros betroffen sein, hieß es am Mittwochabend aus Regierungskreisen, also vorgestern. Ein Krisenstab, der mehrere Ministerien umfasst, arbeitet derzeit an einer Hypothese von 6 bis 10 Stromausfällen im Winter. Gezielte, allein gezielte. Die Präfekturen, also die Gemeinden und Regionen, sollen in Kürze schriftlich aufgefordert werden, Szenarien vorzubereiten, um den Stromverbrauch, bitte genau hinhören, auf 38% des Durchschnittsverbrauchs abzusenken. Andreas, was ist das für eine Zahl?
Ja, das ist eine unglaubliche Zahl. Die habe ich natürlich nicht gesehen und ich habe diesen Bericht auch vorher nicht gelesen. Aber das bedeutet ja, dass also 62% an Strom reduziert werden muss, also Stromverbrauch. Und alleine um den Blackout zu verhindern, denn hier geht es darum, wenn selbst die Metros, also die U-Bahnen und so weiter, stehen bleiben, dann ist das ja ein Chaos, wenn es unkontrolliert stattfindet, weil die dann irgendwo in einem Tunnel hängen bleiben, voll besetzt, oder eben halt die berühmten Fahrstühle, die dann irgendwann zwischen 2 oder 3 Stockwerken irgendwo dann anhalten und da sind dann mehrere Leute drin und das kann Tage dauern, bis man sie rausholt. Das gilt es ja zu vermeiden, was hier gerade läuft. Aber mit dieser anderen Geschichte hier, da merkt man schon, um welche Dimensionen es geht, wenn man solche Quoten von 38% plötzlich nennt. Mein lieber Schwan, das ist wirklich heftig.
Und hier steht also Krankenhäuser, Patienten, die zu Hause auf elektrische Geräte angewiesen sind, Feuerwachen, Polizei und verschiedene Industriestandorte würden von den jeweils 2 Stunden dauernden Stromausfällen nicht betroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Präfekturen die einzelnen Bürger befragen, ob die auf irgendwelche elektrischen Geräte angewiesen sind.
Das weiß ich auch nicht, aber die Frage ist auch, wenn Sie sagen 2 Stunden, wir haben eines gelernt. In den letzten Jahren hat man komplett es als Verschwörungstheorie abgetan, dass es überhaupt ein Blackout, Brownout oder sonst etwas geben könnte. Das waren alles Stoff für Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker. Und wir sehen, wie denn der Mainstream so langsam nachrückt. Und das, was wir vor 2 Jahren gesagt haben, ich meine mit wir nicht nur uns jetzt selbst, sondern viele Kritiker, dass das jetzt auch angekommen ist im Mainstream. Und das, was wir jetzt noch als vermeintliche Situation eines Chaos voraussehen, dann bedeutet das natürlich auch, dass es eventuell in wenigen Monaten eventuell der Mainstream dann auch erreicht bekommt. Also wir sehen hier eine Ansage mittlerweile, die wir im Mainstream finden, die wir vor 2 Jahren als absolut unmöglich erdacht hätten.
Also man redet hier bis zu 10 Stromabschaltungen in diesem kommenden Winter in Frankreich, in den verschiedensten Gebieten. Dazu gerechnet und auch nicht dazu gezählt sind richtige Stromausfälle, die plötzlich kommen aus irgendwelchen Gründen, aus eventuell auch Überbelastung. Es heißt hier, die Bevölkerung soll bis spätestens 17 Uhr am Vortag darüber informiert werden. Nochmal, hier ist es so, dass die Stromausfälle ähnlich wie in Österreich Spitzenverbrauchszeiten betreffen zwischen 8 und 13 Uhr und abends von 18 bis 20 Uhr. Das scheint also tatsächlich diese Spitzenstromzeit zu sein, wenn man den halt auch braucht. Und es sei auch möglich, heißt es in diesem NTV-Artikel, dass Schulen morgens nicht öffnen könnten, da sie weder Licht noch Heizung noch Alarm einschalten könnten. Bislang handelt es sich auf eine Vorbereitung oder um eine Vorbereitung auf einen Krisenfall. Und wir stellen den Strom nur ab, heißt es in Regierungskreisen, wenn es sehr kalt ist, wenn es ein Problem mit der Produktion oder der Verbindung zu den Nachbarländern gibt und der Verbrauch nicht ausreichend gesenkt wird. Also letzter Halbsatz richtet sich natürlich auch an die Bürger, dass man dann sagt, wir schalten ab, weil ihr habt nicht genügend gespart.
Naja, und das, was hier ganz schlimm ist und tragisch ist, dass es hier wieder zu Lasten der Kinder geht, die ja in den letzten 3 Jahren auch am meisten gebeutelt wurden, weil viele Kinder, gerade wenn sie klein sind, die Zusammenhänge ja als gegeben hinnehmen können und sie können nicht hinterfragen, sie können nicht kritisieren, einfach weil sie die Möglichkeiten noch gar nicht haben, aufgrund ihrer Entwicklungsstufe zum Beispiel. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir wissen, dass jedes Jahr, ich glaube, jede Generation 7% der IQ sinkt, haben wir gerade festgestellt. Wenn wir feststellen, dass der Verdummungsgrad immer größer wird, wenn wir sehen, dass alleine durch die schulischen Ausfälle in den letzten 3 Jahren im Prinzip eine Generation um ihre Bildung betrogen wurde dramatisch. Und jetzt heißt es mal eben wieder, okay, und in den Schulen beispielsweise können wir das Licht nicht anschalten, also fällt dann ja auch der Unterricht aus. Ja, wo soll denn das alles noch hinlaufen?
Man sieht es zum Beispiel am Beispiel Österreich. Dort gibt es jetzt mehrere Meldungen. Vor wenigen Tagen ist in Klagenfurt in einem Gymnasium Kältealarm gegeben worden. Da ist nämlich die Temperatur, hier heißt es wegen einer defekten Heizung, auf 14 Grad gefallen. Und in Villach ist jetzt eine ganze Klasse in den Kältestreik getreten, weil 18 Grad mehr herrschten da nicht. Und da haben die Schüler gesagt, dann bleiben wir jetzt zu Hause.
Villach liegt ja in der Nähe von Klagenfurt. Das gehört wahrscheinlich dann zusammen, das Ganze. Aber das sind schon dramatische Situationen. Wenn ich dran denke, wir kannten früher hitzefrei, jetzt gibt es in Zukunft kältefrei. Das ist die moderne Welt im Jahre 2022 und wir reden von Europa.
Ja, und dein Lieblingsminister Habeck, der kommt heute auch hier wieder vor in unserer Sendung, denn der hatte ja auch angekündigt, dass er eingemottete Kohlekraftwerke wieder zurückholen wolle aus der Reserve, natürlich gegen den Widerstand vieler. Andererseits hat er aber einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle durchgesetzt. Und mit diesem sogenannten doppelten Kohlekniff soll sich die Belastung für das Klima im Ganzen in Grenzen halten. Aber eine neue Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, und das meldet hier alles der Fokus, die sagt, diese Rechnung haut überhaupt nicht hin. Und es heißt hier weiter, also es wird hier erklärt, ein Auftritt im Oktober hat Habeck Freude gemacht, weil er da mit der Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer, von den Grünen übrigens zufällig, gemeinsam einen vorgezogenen Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier schon ab 2030 verkündet hatte und nicht, wie ursprünglich festgelegt, ab 2038. Also auch hier wurde mehr Tempo gemacht. Insgesamt 280 Millionen Tonnen Kohle sollen so zusätzlich im Boden bleiben, erklärten Neubauer und Habeck damals. Und für sich genommen, schreibt der Fokus, war diese Ankündigung tatsächlich ein guter Tag für das Klima. Sie folgte aber auch einem Kalkül. Denn nur wenige Wochen zuvor hatte der Wirtschaftsminister dem Klima eine gewaltige Kohlekröte zu schlucken gegeben. Aus Gründen wie immer der Energiesicherheit ließ das Ministerium eigentlich schon stillgelegte Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen. Bei anderen wurde die Laufzeit bis 2024 verlängert und man schätzt, ungefähr 61 Millionen Tonnen CO2 würde dieses schnelle Kohle-Comeback nach Schätzungen zusätzlich in die Luft pusten. Tja, und hier heißt es, mehr Kohle kurzfristig, weniger Kohle langfristig. Das ist der Deal, der unterm Strich fürs Klima möglichst neutral werden soll. Und mit diesem beschleunigten Braunkohleausstieg einerseits und der befristeten Verlängerung der Laufzeit der genannten Kraftwerke andererseits werden die Belange des Klimaschutzes und der Energiesicherheit verknüpft. Jetzt kam eine neue Meldung heute raus, dass die Kohle hinten und vorne nicht mehr reichen soll.
Ja, und zwar in Deutschland und in Polen. Ja. Ich finde das interessant, das, was du gerade am Anfang sagtest, hier zu diesem Bereich, dass die Rechnung von Habeck nicht aufgeht. Das wäre ja auch die erste Rechnung, die von Habeck mal aufgehen würde. Bisher ist ja so ziemlich alles nach hinten losgegangen, was er in irgendeiner Form angeregt hatte. Und wenn wir sehen, dass jetzt zum Beispiel Frankreich eine neue Atomkraftwerk-Ära aufbauen will, um sich über diesen Weg jetzt wieder mit Strom zu versorgen. Und wir werden sehen, dass in Kürze große Teile der Länder auch wieder Kohlekraftwerke bauen werden, weil ich glaube, die Regierung könnte es sich auf Dauer gar nicht leisten, dass die Menschen frieren, weil sie dann nämlich sagen, es reicht. Aber dieser Vorgang, der hier gerade läuft, könnte zu einem reichen aus Sicht der gesamten Weltwirtschaft, dass durch dieses Chaos, was hier künstlich produziert wird, Europa als Konkurrent im Rahmen der Weltwirtschaft rausfällt. Und das könnte natürlich das eigentliche Ziel sein hinter all diesen Symptomen, die wir hier beschreiben.
Ja, wir hatten ja auch neulich schon darüber berichtet, Andreas, dass China ja auch gerade nach COP27 in Ägypten sich einen feuchten Kehricht kümmert um die Klimaverhandlungen und dass hunderte Kohlekraftwerke in China gebaut werden. Wie kann das alles zusammenpassen? Sind denn nicht eigentlich solche Konferenzen wie jetzt in Sharm el-Sheikh dafür geeignet oder wären sie nicht geeignet gewesen, dass man wirkliche Konsenslösungen findet?
Ja, das sollte eigentlich so sein, aber das Ganze ist ja eh ein Irrenhaus geworden. So wie China ja jedes Jahr von Deutschland Entwicklungshilfe bekommt, bekommen sie ja auch einen Ausgleich, weil sie zu den ausgebeuteten Ländern von den Industriestaaten gehören und im Rahmen dieser ägyptischen Klimakonferenz jetzt zu den Nehmerländern gehören, während also Deutschland Gelder bezahlen muss jetzt, weil sie zu den umweltschädigenden Ländern gehören, an China, die zu den ausgebeuteten Ländern gehören, der umweltschädigenden. Also das ist das Absurde. Also es kann man kaum noch in irgendeiner Form beschreiben.
Ja, wir lassen das jetzt auch. Wir haben darüber genug gesprochen. Ich möchte zu einem Thema kommen, das heute den Mainstream praktisch mit nach oben bringt. Elon Musk, das ist ja der Chef und der Eigentümer, sagt man ja, von Twitter. Und dadurch hat er sich ja große Sympathien erkauft, weil er gesagt hat, so die ganzen Leute, die gesperrt wurden von Twitter, die sollen jetzt im Rahmen der Meinungsfreiheit wieder freigeschaltet werden. Er hat ja sogar Donald Trump angeboten, zurückzukommen. Der will aber nicht. Der hat ja seine eigene soziale Netzwerkebene, Truth Social. Und jetzt hat sich Herr Musk vor die Presse gestellt, Andreas, und hat angekündigt, dass er mit seiner anderen Firma Neuralink in 6 Monaten den Menschen Gehirncomputerchips implantieren möchte. Ich gehe da gleich in die Einzelheiten. Meine Frage an dich, das ist ja ein sehr brisanter Plan, der bei vielen Menschen zunächst mal auf Ablehnung stoßen wird, bei Techno- und Chip-Freaks natürlich nicht, aber bei der Masse schon. Könnte es sein, dass er Twitter umgestaltet hat zu einer, ich sage es nur in Anführung, menschenfreundlichen und meinungsfreiheitsfreundlichen Plattform, um sich ein paar Bonuspunkte in Sachen Sympathie anzueignen, um auf diesem Wege diese Idee näher an die Menschen zu bringen?
Ja, das ist die Frage. Es könnte natürlich auch sein, dass er sich zu einem trojanischen Pferd entwickelt, welches man in die alternative kritische Denkerszene implantiert hat. Denn wir sehen ja, dass er ja doch als einer der vermeintlich großen Gegner der Big Tech-Konzerne und so weiter gerade agiert und auch von den großen Konzernen und Big Tech und der Politik mehr oder weniger pauschal niedergemacht wird durch seine kruden Verschwörungstheorien, wobei diese Verschwörungstheorien ja gar keine Schäden verursachen. Aber das Ganze erscheint mir so ein bisschen wie ein Sturm im Wasserglas, also ein Ablenkungsmanöver. Und wenn man dann solche Dinge hört, könnte es natürlich sein, dass er mit zu dem Thema WEF und so weiter gehört. Denn diese Dinge an Harari und auch andere skurrilen Menschen, die sich Wissenschaftler nennen, die sich krude Verschwörungstheorien aufbauen, Bilder zusammenzimmern als eigenes Fundament und auf der Basis dieser kruden Sichtweisen dann Ableitungen machen. Und er natürlich, das heißt der Musk, dieses Ding natürlich mit bedient.
Ja, also entschuldige, wir haben hier schon darüber berichtet, was Elon Musk in Sachen WEF-Pläne sagt. Da werden wir gleich noch dazu kommen, denn er ist da durchaus auf derselben Linie. Und also er hat jetzt angekündigt, dass er mit seinem Unternehmen Neuralink im kommenden Jahr Computerchips in Menschengehirne einsetzen will. Ich meine, dazu brauchst du ja auch irgendwie eine innere Verfassung, um dir das zuzutrauen, diese Verantwortung zu übernehmen. Also Neuralink soll in 6 Monaten dann in der Lage sein, das Implantat einzusetzen bei den Menschen. Das hat er am vergangenen Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz seines Start-ups-Unternehmen angekündigt, also Neuralink. Und diese von Neuralink hergestellte Schnittstelle soll es ermöglichen, durch Gedanken direkt mit Computern zu kommunizieren. Und natürlich beteuert er, dass man extrem vorsichtig sein will, sicher gehen möchte, dass es gut funktioniert, bevor wir ein Gerät in einen Menschen einsetzen. Aber wörtlich, wir haben, glaube ich, die meisten unserer Unterlagen bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA eingereicht. Also, das heißt, Andreas, mit Hilfe dieser Schnittstellen will er, und das ist jetzt erstmal das kurz- und mittelfristige Ziel, neurologische Erkrankungen heilen. Also du kannst jetzt auch Dr. Elon Musk sagen. Er möchte jetzt auch Krankheiten heilen. Aber wir haben hier Aussagen von ihm, da kommen wir auch gleich drauf. Und das hatten wir auch schon in unseren US-Videos vor einem halben Jahr etwa veröffentlicht. Er hat ganz andere Pläne.
Naja, und hier müsste zum Beispiel die eigene Ethik amok laufen und sagen, halt, stopp, hier läuft etwas aus dem Ruder. Aber wir sind ja sogar mittlerweile so weit konditioniert worden, dass wir dann auf die Ethikkommission des Bundestages zurückgreifen, die uns dann sagen, nee, nee, das ist denn schon in Ordnung, macht euch mal keine Sorgen, das finden wir gut. Diese ich sage mal, diese Möglichkeiten, über das Gehirn einen Computer zu bedienen, ist ja nicht ganz neu. Es gibt ja viele Krankheiten, wie zum Beispiel Querschnittslähmungen, also schwere Schäden, dass man diesen Menschen wieder ein ordentliches Leben, einen Zugang zur Welt wieder ermöglicht, indem sie über Gedanken oder über Dioden oder welche Dinge auch immer, ich habe da keine Ahnung von, einen Computer bedienen können. Und wenn es darum geht, hier Menschen mehr oder weniger wieder ein besseres Leben zu machen, sind die Dinge alle nachvollziehbar. Aber die Ethik ist aus dem Ruder gelaufen. Es findet keine mehr statt. Es geht hier nämlich um die Optimierung des Menschen, wo die Natur vermeintlich versagt hat. Hier werden also auch die Naturgesetze, wie zum Beispiel Wechselwirkungen, dass ich zum Beispiel in einer bestimmten Person heute bin, weil ich es mir selbst so erarbeitet habe, da wird dann quasi richtig in die Schöpfung unmittelbar reingepfuscht. Und das ist genau der eigentliche Punkt, dass wir jetzt anfangen, Menschen zu optimieren, so wie das auch der Herr Harari sagt, und zu sogenannten Cyborgs machen, also mehr oder weniger Menschen und Maschinen eben halt so zu kombinieren, dass sie gar nicht mehr zu unterscheiden sind, dass sie zusammen gekoppelt werden können und auch auf Kommando wahrscheinlich alle dann den Arm heben. Wer weiß, was da noch alles kommt.
Es kommt noch eine ganze Menge, und zwar heute noch in diesem Podcast hier, was wir da nämlich alles herausgefunden haben. Und ich möchte euch hinweisen auf ein Video, das wir heute kurz vor diesem Podcast eingestellt haben. Ein Video aus unserer US-Redaktion, wo sowohl Elon Musk mit seinen Plänen erscheint, als auch Herr Harari. Da kommen wir gleich hin. Der geht nämlich auch schon wieder einen Schritt weiter. Also die Herrschaften aus dem WEF. Die Bild-Zeitung schreibt über diese Pläne von Elon Musk. Was plant Neuralink? Mit Implantaten im Gehirn will die Firma, und das hast du gerade schon gesagt, neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Rückenmarksverletzungen, Alzheimer, Epilepsie und so weiter heilen. Eines Tages, so die Musk-Vision, sollen Blinde sogar wieder sehen, Gelähmte laufen können und Stumme sprechen können. Das erinnert mich an die Bibel. Das erinnert mich an Worte, die hier wiederholt werden, dass dann Gelähmte wieder laufen können. Das hat Jesus damals gemacht. Der hat auf einer ganz bestimmten Ebene der Naturgesetze, die wir übrigens nachlesen können in den drei grünen Büchern im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft von Abdroschin, da wird erläutert, auf welcher Plattform der Naturgesetze, das ermöglicht wird. Aber was wir hier hören und sehen, das ist ja etwas völlig anderes.
Naja, das entspricht natürlich komplett der Agenda des Herrn Harari, also der rechten Hand des World Economic Forum, der rechten Hand eben halt von Herrn Schwab, indem er sich nämlich selbst mehr oder weniger auch zum Gott erhebt. Und wenn hier diese Kombination dargestellt wird, wie Jesus der Menschen dann damals geholfen hat, der übrigens von Herrn Harari als Fake News beschrieben wird. Wusste ich nicht. Auf jeden Fall ist es dann eben halt so, dass wir hier natürlich dann eine Situation haben, dass sie sich selbst aufschwingen zu den Göttern. Und das ist ja auch das, was sie offen kommunizieren.
Ja, und ich komme jetzt mal dazu. Das ist nämlich unter anderem heute Bestandteil in diesem Video aus unserer US-Redaktion. Da ist es wirklich eine Art erschütternde Arroganz, mit der man dort beim WEF dem Schöpfer offen den Kampf ansagt. Also, dein WEF-Freund Noah Harari, er sagt, seine Kollegen und er hätten jetzt, und wahrscheinlich zählt der Elon Musk auch dazu, sie hätten jetzt selbst wörtlich göttliche Kräfte der Schöpfung erlangt, allerdings auch göttliche Kräfte der Zerstörung. Und da wird ein Internetportal The People's Voice zitiert, die diese Aussagen zusammengetragen haben. Und nach diesen Schlüsselaussagen der WEF-Mitglieder ist, also nach deren Aussagen, ich würde sowas natürlich nie sagen, ist der Schöpfer gar nicht da. Tod, Gott ist tot, ist ja schon geflügeltes Wort von Nietzsche gewesen. Und dieses Weltwirtschaftsforum in Davos, von dort aus hat man auch erklärt, und zwar durch die Person Herr Harari, dass Jesus Fake News sei. Also wörtlich hat er das eben auch gesagt. Und Was hat er denn genau? Warte mal. Er spricht davon, dass das WEF Menschen zu Göttern machen will, wenn sie wollen, also vereinzelte Menschen, die dann noch größere Kräfte als je zuvor erlangen. Wörtlich sagt Yuval Harari, wir erwerben wirklich göttliche Kräfte der Schöpfung und der Zerstörung. Wir upgraden Menschen wirklich zu Göttern. Wir erlangen zum Beispiel die Macht, das Leben neu zu gestalten.
Ja, ich nenne das einfach geisteskrank und im wahrsten Sinne des Wortes, der Geist und der Verstand sind zwei große Elemente, die uns Menschen ausmachen. Und der Geist sollte oberhalb des Verstandes stehen, weil der Verstand ein Werkzeug ist des Werkzeugführers. Und das ist eben halt der Geist. Und wenn hier eine so schwere geistige Behinderung vorliegt, dass der Verstand amok läuft und offenbar nicht mehr geführt wird durch Ethik und Moral, durch Gewissen, das ist ja der Begriff, wodurch wir uns eigentlich auch ausmachen, nämlich das Gewissen, das heißt die wirkliche Empfindung, die dahinter steht, dann sehen wir eben halt einen schweren, aus meiner Sicht, pathologischen Befund. Und das ist die schwere Geisteskrankheit. Und die kann ich hier ganz eindeutig interpretieren bei solchen absurden Aussagen.
Ja, und ich möchte auf dieses Video, das wir heute vor diesem Podcast eingestellt haben, nochmal darauf zurückkommen. Herr Harari ist da im Bild zu sehen und er sagt wörtlich, also er spricht über die Schöpfung und dann sagt er, und dann meine ich diese ganze Geschichte mit der Auferstehung von Jesus, von den Toten und er ist der Sohn Gottes. All dies sind Fake News. Er bezeichnet Jesus, den Gottessohn, als Fake News. Dann fügt er an, die Menschen sind jetzt hackbare Tiere. Wobei mir natürlich sofort Elon Musk mit seinem Gehirnchip einfällt. Und dann sagt Harari weiter, die ganze Idee, dass die Menschen eine Seele oder einen Geist haben und sie haben einen freien Willen und niemand weiß, was in mir vorgeht, egal wie ich mich entscheide, ob bei der Wahl oder im Supermarkt, das ist mein freier Wille, das ist jetzt vorbei. Andreas, wie kann, ich meine, das ist ja die Ansage des Kampfes zwischen Licht und Dunkel. Das ist ja jetzt wirklich tatsächlich dunkelste Endzeit der alten Welt, bevor auf dieser Erde aufgeräumt wird. Oder im Prinzip ist das schon ein Schritt ins Aufräumen dieses Erkennens, was diese Figuren sich da anmaßen.
Na, jeder Psychiater erkennt natürlich von vornherein sofort das Paradoxon. Denn wenn er sagt, dass die Menschen weder Seele noch Geist haben und auch keinen freien Willen und sich auch nicht entscheiden können, eigentlich mehr oder weniger, wie gesagt, ein Kohlenstoffhaufen sind, der einfach nur irgendwo vor sich hin atmet, dann wird natürlich die Frage sichtbar, aus welcher Position handelt er denn eigentlich? Gehört er denn nicht zu den Menschen? Gehört er jetzt zu irgendwelchen überirdischen oder sonstigen? Nein. Er beweist ja damit, dass er unrecht ist, dass er alleine diese Sätze sagen kann. Denn diese Sätze widerlegen seine eigenen Thesen. Es braucht nämlich Geist, es braucht Verstand, es braucht Seele und es braucht auch eine Eigenverantwortung, auch eine Entscheidungsfähigkeit. Denn er richtet ja über andere Menschen. Und deshalb ist es eben so wahnsinnig wichtig, dass wir uns anfangen, wichtiger als je zuvor, dass wir uns mit den Schöpfungsgesetzen beschäftigen, um nämlich unseren Geist und vor allem die Seele zu stärken. Denn wenn wir sehen, dass hier Menschen, jetzt kann man sagen, der hat keine Seele, der hat keinen Geist. Doch, das hat er schon. Sie sind einfach nur schwerst behindert. Und das erkennt man ja auch im Prinzip daran, wie er sich widerspricht. Das Problem, was wir hier haben, ist, er greift hier die Seele unmittelbar des Menschen an. Und diese Seele ist eine sehr komplexe Struktur. Und die Argumentation ist immer ganz einfach, nach dem Motto, wir haben schon ganz viele Menschen seziert, aber wir haben noch nie eine Seele gefunden. Und wie gesagt, man kann genauso dagegen sagen, man hat schon viele Menschen seziert und hat noch nie einen Gedanken gefunden, den ein Mensch hat. Und der Gedanke, der jetzt irgendwo in uns ist, während wir das zum Beispiel hören oder wir darüber reden, der ist ja laut Harari nicht existent, weil er ja gar nicht findbar, gar nicht isolierbar und herausoperierbar ist.
Naja, doch, die Gedanken sind ja ein großer Unterschied zur inneren Empfindung oder eben zur Seele oder zum Geist, das heißt der inneren Stimme. Er spricht nur von der inneren Anfangsstimme, der er sozusagen eine Absage erteilt.
Okay, stimmt, hast du recht.
Und der Gedanke gehört ja zu unserem Verstand. Und was die vorhaben mit Elon Musk Neuralink, mit diesem Chip, das ist Einfluss auf die Gedanken zu nehmen. Andreas, Sie kommen ja wahrscheinlich gar nicht auf die Idee oder Sie kommen auf die Idee und negieren deswegen die Seele oder den Geist des Menschen. Übrigens, ich möchte ganz kurz mal eine Erklärung hier loswerden, weil viele sagen ja, was denn jetzt, Geist oder Seele? Also, während wir Menschen haben eine Seele und diese Seele, die nehmen wir auf alle Reisen mit. Das sind wir. Das ist unser innerer Mittelpunkt, der Kern unserer Persönlichkeit. Ob in dieser Inkarnierung, in der letzten oder vorletzten, aber auch in den Zwischenebenen, wenn wir ins Jenseits gehen. Man sagt nur dann Geist, wenn der Mensch gerade jetzt hier inkarniert ist. Damit ist aber im Prinzip die Seele gemeint. Deswegen, wenn wir Geist und Seele sagen, ist es im Prinzip eines. So, und Sie wissen ja, mit Sicherheit, dass es diese Seele gibt, denn diese Leute sind ja nicht dumm, Andreas. Das heißt, Sie sprechen jetzt der Seele des Menschen die Existenz ab und Sie werden wahrscheinlich auch viele erreichen, weil viele überhaupt keinen Bezug mehr haben zu dem Schöpfer, zu den Naturgesetzen und so weiter und sprechen jetzt nur noch von den Gedanken. Und ich möchte jetzt mal erinnern, was Elon Musk zum Beispiel 2020 bei einem Auftritt gesagt hat des Axel Springer Preises. Da hat er die mRNA-Spritze als Wunderheilmittel gelobt, mit der die Menschen das Altern stoppen oder gar rückgängig machen können. Und er hatte damals gesagt, dass man mit mRNA jemanden sogar in einen verdammten Schmetterling verwandeln könnte. Also mit anderen Worten, natürlich die Genetik verändert. Und diese Aussagen, die er früher schon getroffen hat, die gehen rein in diese Richtung, jetzt heißt es medizinische Zwecke, aber damals hat er gesagt, wenn wir Computerchips in menschliche Gehirne verpflanzen, damit können wir die Menschheit in eine ungeahnte Intelligenz versetzen und ihr Überleben gegenüber der künstlichen Intelligenz sichern.
Ja, ich muss hier nochmal reingreifen, gerade auf diesen Satz, den er sagte, dass man mit mRNA einen Menschen in einen Schmetterling verwandeln kann. Das bedeutet, dass die mRNA, das muss man hier interpretieren, eine genetische Manipulation ist. Denn das ist das, was ja die Ärzte ablehnen und sagen, nein, das ist eine Impfung. mRNA ist eben keine Impfung, sondern die Veränderung eines genetischen Programms. Und wenn er das so deutlich macht, dass er den Menschen zu einem Schmetterling umwandelt, dann heißt das, alle 7 Jahre, heißt es ungefähr, hat sich der Mensch rund erneuert, weil jede Zelle irgendwann abstirbt und aus der Planung, die in jeder Zelle drin ist, eine neue Zelle produziert. Und wenn diese Planung verändert wird, dann produziert sie eben keine menschliche Zelle mehr, sondern, ich sage jetzt mal übertragen gesehen, diese Zelle des Schmetterlings. Das ist jetzt ein simples Beispiel und natürlich auch ein falsches Beispiel, aber es zeigt in etwa, was hier in mRNA von seiner Seite ganz deutlich auch gesagt wurde. Und deshalb sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel die Impfschäden, die sogenannten, jetzt erwarten, dass das ja jetzt erst losgehen kann, weil diese Umstellung der Zellen natürlich Jahre dauert. Ja, und aus diesem Grunde wir nicht einmal auf diese 10 Jahre warten müssen, sondern 5, 6, 7 Jahre, bis dann erst das Ausmaß, wenn es denn eins gibt, überhaupt deutlich wird, je nachdem, welche Erbinformation dort verändert wurde. Das finde ich unglaublich spannend, dass er das sagt, dass hier quasi durch den Umbau des Menschen, der findet nämlich statt, indem Zelle für Zelle ein Mensch jetzt langsam übernommen wird von einer anderen Form des Lebens, die man dann vielleicht auch programmieren kann. Das steht alles hinter diesem Einsatz.
Gut, dass du das mal so aufgeschlüsselt hast. Und die Diskussionen um die Veränderung des Menschen, die sind offenbar umfangreich angelaufen. Die Welt hat zum Beispiel, Welt Online hat heute ein Interview veröffentlicht mit Hendrik Streeck. Das ist ja auch ein Virologe und der war ja auch in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer wieder mal mit kritischen, mal mit schulmedizinisch akzeptablen Aussagen auf dem Plan. Er hat jeden Freitag um 17.40 Uhr so eine Art Podcast und da wurde er jetzt befragt zum Thema Körpertuning oder Human Upgrade, also ein Upgrade des Menschen durch Chips, implantierte Chips. Wie kann man zum Beispiel widerstandsfähigere Babys bekommen oder wie kann man eben mit einem Chip in der Hand an der Kasse zahlen? Und er wird hier gefragt von der Welt, wir wollen höher, schneller, weiter, dabei unsere Grenzen ins Unendliche verschieben. Dafür greifen wir zu diesen sogenannten Human Upgrades oder auch Körpertuning. Was können wir uns darunter vorstellen? Und Streeck ist offenbar voll im Thema und sagt, das ist natürlich ein menschlicher Traum, die persönlichen Leistungsgrenzen nach oben zu schrauben. Und es gibt also drei Arten dieses Körpertunings. Chemisch, indem wir Medikamente nehmen, die zum Beispiel unsere Denkfähigkeit verbessern. Technologisch versuchen wir das unter anderem durch Exoskelette zu erreichen. Und drittens gibt es natürlich noch die Genetik, was ein Eingriff in die Keimbahn sein kann, bevor ein Mensch überhaupt geboren wird.
Ja. Und wenn das dann so ist und dieser Mensch dann quasi so designt wurde, wie man ihn braucht, dann kommt als nächstes dann der Chip, der eingesetzt wird, um diesen Menschen dann zu programmieren, dass er dann das tut, was das Programm vorgibt, vermutlich in einer permanenten Verbindung mit irgendeinem Computer. Und jetzt sind wir plötzlich wieder bei dem Blackout. Wir brauchen natürlich immer Energie, um einen solchen Computer auch in irgendeiner Form in Gang zu halten, damit er neue Befehle bekommt. Zum Beispiel das Atmen irgendwann. Was haben wir denn bei einem Blackout. Jetzt kommt der Atemimpuls nicht mehr in meinem Chip an. Ersticken dann die Leute? Bleiben die Leute dann zum Beispiel stehen irgendwo, wenn sie gerade durch die Stadt taumeln und sacken in sich zusammen wie eine Marionette, die nur noch so an zwei Fäden hängt? Was passiert dann eigentlich? Worüber reden wir hier eigentlich?
Du guckst so viele Horrorfilme, Andreas. Auf jeden Fall wird Streeck hier gefragt nach ethischen Fragen und wo die Debatte jetzt eigentlich stehe. Und darauf antwortet er, die Frage ist, ob wir alles machen wollen, was geht. Wir haben das Beispiel der chinesischen Shenzhen-Universität, an der angeblich ein Zwillingspaar ohne HIV-Rezeptor zur Welt kam. Die sind dann zwar gegen HIV immun, könnten aber mit unabsehbaren Nebenwirkungen und Spätfolgen konfrontiert sein. Und dann kommt der entscheidende Satz, den Streeck sagt, und wir müssen immer bedenken, dass diese Genveränderung auch an die Nachkommen weitergegeben wird.
Entscheidend ist der Satz, müssen wir alles machen, was machbar ist. Wir müssen vielleicht die Risiken des Lebens aus der Struktur und aus der Kultur heraus einfach wieder akzeptieren lernen. Es kann nämlich sein, dass man krank wird und dass man dann stirbt. So einfach ist diese Welt nun einmal. Wir werden sowieso irgendwann alle sterben, auch wenn ein paar Größenwahnsinnige glauben, dass man das irgendwann auch noch überwinden kann, den natürlichen Tod. Das heißt, die Absurdität, die Arroganz, diese anthropozentrische Hybris gegenüber der Schöpfung hat ja Dimensionen angenommen, die wirklich in einem, ich sage mal, in einem Science-Fiction-Film in den 1970er Jahren durchgefallen wären, weil die Leute gesagt haben, also das, was ihr da erzählt, das ist also wirklich so weit hergeholt, das ist ja schon nicht mehr lustig und auch nicht mehr, da kann ich nicht mehr mitgehen. Also beim besten Willen. Das, was wir heute erleben, wäre im Prinzip die absolute Absurdität und der absolute Horror in den 70er Jahren. Und jetzt sind wir genau in dieser Situation. Aber das Schlimme ist, wo bleibt der Aufschrei?
Ich glaube, viele haben das noch gar nicht verstanden, um was es da eigentlich geht und wie schnell die Dinge doch jetzt in die Entwicklung kommen. Und ich möchte mich deinen Worten einfach nochmal anschließen von vorhin. Dies ist jetzt der gezielte Angriff auf die Seele des Menschen. Und wir können diesem Angriff nur widerstehen, indem wir unsere Seele stärken, unseren Geist stärken, indem wir Kenntnis haben von den Naturgesetzen, wie sie wirklich funktionieren. Und meine Überzeugung ist, Andreas, Sie merken, wie Ihnen die Fälle davon schwimmen. Sie spüren, dass viele Menschen in der Seele stärker werden durch das Erleben, auch vielleicht durch Arbeit an sich selber. Wir machen das ja hier auch in den Abendgebeten. Und dass das die Macht ist, die Ihnen entgegensteht, die Sie letztendlich niemals überwinden können.
Ja, das System spürt, dass sie an dem Truther-Kanälen regelrecht zerschellen im Augenblick. Und jetzt bekommen sie Panik. Jetzt geht dieser wirkliche Kampf los um das Finale. Und ich glaube, sie haben noch gar nicht gemerkt, dass sie ihren Kampf längst verloren haben. Und wie gesagt, achtet drauf auf die YouTube-Videos, wo solche kritischen Dinge gemacht werden, wie hoch da die Klickzahlen sind. Und dann geht mal auf die Mainstream-Medien und guckt euch da mal die Klickzahlen für irgendwelche Reportagen an. Dann seht ihr den Unterschied.
Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir heute diese Diskussion führen und nicht vor 3 Jahren. Weil heute sind viele von euch hier im Kanal viel weiter, weil wir oft über die Dinge gesprochen haben und viele von euch ihre eigenen Erfahrungen gesammelt haben. Die Naturgesetze studiert haben, sie inzwischen in ihr eigenes Leben hineinnehmen und spüren, wie sie gestärkt werden. Und das ist die Macht, die wir diesem dunklen System erfolgreich entgegenstellen können. Es ist sehr schwer, an dieser Stelle zu normaler Tagespolitik rüberzugehen, aber wir tun es jetzt, Andreas. Wir kommen jetzt, wir wechseln das Thema komplett. Ich gehe zu einer aktuellen Meldung, die vorhin bei Welt.de erschienen ist, und zwar geht es um den Russlandkrieg. Und hier heißt es, dass Präsident Putin sich durchaus Gespräche mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden über die Zukunft der Ukraine vorstellen könnte. Die Bedingungen allerdings, die Joe Biden dabei stellt, die hat der Kreml zurückgewiesen. Und trotz dieser Offenheit eben für ein Gespräch, das Putin signalisiert hat, heißt es eben Nein zu den Äußerungen von Joe Biden, dass die Verhandlungen nur möglich seien, nachdem Putin die Ukraine verlassen hat. Und da sagt Kreml-Sprecher Peskov, so jedenfalls, wer hat das berichtet, auch wieder die Welt, das machen sie sicherlich nicht mit, diese Bedingung wird nicht akzeptiert. Andreas, dieses Problem, dieser Ukraine-Krieg, der die ganze Welt aus den Angeln hebt, seit einem guten Dreivierteljahr. Auch wenn der Westen immer proklamiert, dass Moskau bald besiegt sein könnte, haben die Vereinigten Staaten, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt, bereits geheime Verhandlungen mit Russland aufgenommen. Das haben wir in den letzten Wochen öfter mal gesehen oder das klang hier und da, vor allem in der internationalen Presse durch. Wir sind darauf nie so richtig eingegangen, weil wir da auch keine Beweise haben. Jetzt hat darüber das Portal Voltaire.net aus Frankreich auch berichtet und wie ordnest du diese Lage ein?
Naja, Maison ist da ja immer relativ klar, aber trotz alledem ist es ganz wichtig, dass wir mal andere Perspektiven einfach zulassen, um sie als Impuls für andere Gedanken einfach mal mit einfließen zu lassen. Nach seiner Einschätzung, Thierry Maison ist ja arabischer Herkunft, lebt in Frankreich. Nach seiner Einschätzung sind die Westmächte dabei, in gemeinsamer Abstimmung mit Russland die Regierung in Kiew fallen zu lassen. Und allein Selenskyj die Schuld für das immer deutlich werdende Fiasko, um den ehemaligen Schauspieler zuzuschieben. Das ist ja das Problem, wie in Afghanistan könnte das Erwachen dann für viele Schmalspurdenker sehr heftig werden, die sich allein nur auf die normalen Medien verlassen.
Also ich möchte jetzt mal an dieser Stelle eines sagen. Das, was wir jetzt hier machen, ist ein Spekulieren. Voltaire.net hat dazu einen Artikel veröffentlicht. Wir haben ja noch andere Stimmen dazu genommen, einfach mal, um der Diskussion auch einen anderen Blick zu geben. Aber diese Hinweise, dass hinter den Kulissen mögliche Vereinbarungen geschlossen werden, die werden schon immer deutlicher. Auch Herr Scholz telefoniert ja regelmäßig mit Wladimir Putin. Und jetzt werden auch die internationalen Stimmen immer lauter, die jetzt den russischen Überfall am 24. Februar völkerrechtlich hinterfragen. Ich frage dich mal, was sind denn die besonderen Merkmale dieser kritischen Diskussion?
Naja, es gibt ja eine UN-Resolution 2202 aus dem Jahr 2015. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Dazu sollte man wissen, übrigens, wer sind eigentlich die ständigen Mitglieder in diesem UN-Sicherheitsrat der Vereinten Nationen? Das sind Frankreich, Russland, England, USA und China. Und ich habe mir diese Resolution 2202 auf der Webseite der UN einmal ganz genau angesehen. Und da steht, ich habe das übersetzt dann, ganz klar, mit der einstimmig angenommenen Resolution 2202, wie gesagt, wir reden hier von 2015, ruft der Sicherheitsrat die Parteien zur Umsetzung der Vereinbarungen für eine friedliche Lösung in der Ostukraine auf. Ich muss das mal so ein bisschen ausführen. Weiter heißt es sinngemäß, der Rat rief alle Parteien dazu auf, dass die am 12. Februar 2015 in Minsk, das liegt ja in Weißrussland, dass die angenommenen Maßnahmenpakete zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen vollständig umzusetzen sind. Und dann wird eine ganze Reihe von Maßnahmen gefordert. Dazu gehört ein sofortiger und umfassender Waffenstillstand in bestimmten Gebieten der Regionen Donetsk und Luhansk und dessen strikte Umsetzung ab dem 15. Februar 2015, sowie auch der Abzug aller schwerer Waffen durch beide Seiten in gleicher Entfernung, um eine Sicherheitszone zu schaffen. Es ist so wichtig, das mal durchzusprechen. Zu den Maßnahmen gehörte auch der Abzug aller ausländischen bewaffneten Formationen, also militärische Ausrüstungen und Söldner aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine, und zwar das Ganze unter der Aufsicht der OSZE, das ist ja die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sind ja in Helsinki, sowie die Entwaffnung aller illegalen Gruppen. Des Weiteren wurde von der Ukraine eine neue Verfassung damals gefordert in dieser Resolution, die bis Ende 2015 in Kraft treten sollte. Und da wird dann auch offen von neuen Rechtsvorschriften über den Sonderstatus bestimmter Gebiete in den Regionen Donetsk und Luhansk im Einklang mit 8 Maßnahmen gefordert. Das ist mal lang, aber es ist wichtig, das mal zu hören.
Ja, es ist ja von vielen schon bemängelt worden, dass dieses Minsker Abkommen überhaupt nicht beachtet wurde, Andreas. Es ist ja, wird einem auch oft zum Verhängnis, wenn man sowas überhaupt thematisiert. Was soll man denn jetzt daraus schließen? Denn du hast ja diese Resolution schon oft und mehrfach angesprochen. Ich erinnere mich auch noch, dass berichtet wurde, dass einige Redner der UN damals, also 2015, ganz bestürzt waren über die anhaltenden Kämpfe in der Ostukraine. Da waren ja nun die Russen auch beteiligt. Und einige humanitäre Krisen, also die wird ja jetzt seit vielen Jahren dort diskutiert, eigentlich schon vor 2014.
Ja, also 2015 waren natürlich die Russen als Staat natürlich nicht dran beteiligt, sondern es waren natürlich die russisch motivierten Menschen, die dort in der Ostukraine leben und die sich eben halt Russland zugehörig fühlen, offenbar. Und es ist schon wichtig, dass die Rechtslage des Völkerrechts immer mal wieder in Erinnerung gerufen wird. Das finde ich wirklich damit, denn damals sprach man 2015 schon von 5.000 getöteten Menschen und 1,5 Millionen Vertriebenen. Also nochmal, der Krieg im Jahre 2015 war, zumindest kann man das hier so nachlesen, schon irgendwo nachvollziehbar. Denn das finden wir auf der Seite der UN, was ich jetzt gerade sage. Der Vertreter Frankreich sagte damals übrigens in der UN, es liege in der kollektiven Verantwortung des Rates, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Der Vertreter Deutschland sagte damals, die Resolution sei von größter Bedeutung, da sie denjenigen, die den Waffenstillstand verletzen, eine strenge Botschaft vermittle. Und auch die Russische Föderation hat was dazu gesagt, nämlich, dass sein Land stets alles getan habe, um einen offenen Dialog zwischen den Konfliktparteien zu ermöglichen. Und dieser Vertreter Russlands betonte auch, dass derzeitige Maßnahmenpaket eine Gelegenheit biete, diese tragische Seite der Geschichte zu wenden, und warnte vor einseitigen Maßnahmen, die dem Geist der Minsker Vereinbarungen widersprechen würden.
Die Minsker Vereinbarungen, die sind der Schlüssel zu all dem, was wir hier schon seit Monaten diskutieren. Mich würde jetzt mal interessieren, was sagt denn Thierry Messon? Welche Schlüsse zieht er denn?
Naja, gewagte Schlüsse natürlich aus westlicher Sicht. Messon behauptet, dass allein der Kreml die UN-Resolution überhaupt umgesetzt hat. Da zuckt man natürlich erstmal. Also erklärt hier Folgendes. Er bietet hier eine interessante Perspektive und stellt die Rechtslage völlig gegenseitig dar. Gegenteilig, wie wir es in den Medien ja täglich hören. Aus seiner Sicht ist es so, dass das Völkerrecht Deutschland Frankreich und Russland gemeinsam verpflichtete, diese Resolution 2202 umzusetzen, was Moskau denn allein getan hatte nach Messon. Natürlich kann man nicht einfach ein Land militärisch angreifen, aber die UN-Mitglieder sind quasi verpflichtet, für den Frieden im Rahmen des Abkommens zu sorgen, falls es nicht anders geht. Dieses Prinzip erlaubt übrigens keinen Krieg, sondern lediglich eine Polizeioperation, die mit militärischen Mitteln durchgeführt werden kann. Und das ist auch der Grund, warum der Kreml so darauf achtet, diesen Konflikt nicht als Krieg, sondern als militärische Spezialoperation zu bezeichnen. Sobald seine Gruppe in die Ukraine einmarschierten, seine Truppen einmarschierten, machte Präsident Putin deutlich, dass er nicht beabsichtige, dieses Gebiet zu annektieren, sondern es von den sogenannten integralen Nationalisten zu befreien, die bestimmte Bevölkerungsteile im Osten des Landes schwer misshandeln würden. Das waren die Aussagen damals von Russland.
Das waren die russischen Aussagen. Das wollen wir versuchen, neutral hier darzustellen, Andreas. Inzwischen ist es aber so, dass er mehr oder weniger diese Gebiete annektiert hat.
Naja, was heißt annektiert? Das kann man so nicht sehen, sondern er hat hier nach Aussagen von Messon nichts anderes getan, als die Resolution umgesetzt, weil weiterhin der Krieg gelaufen ist in der Ukraine gegen die Minsker Vereinbarung. Das ist eben halt die Sicht von Messon.
Gut, also trotzdem, wie gesagt, die Aussage lautet, dass man nicht beabsichtige, dieses Gebiet zu annektieren, was letztendlich, man kann es anders ausdrücken, doch passiert ist. Also das möchte ich auch in aller Sachlichkeit hier sagen. Jetzt sind wir ja in einem extrem sensiblen Bereich unterwegs und diese Resolution bedeutet ja nicht, dass man damit aus russischer Sicht eine Art Blankoscheck hat zum Angriff auf die Ukraine.
Nein, und natürlich ist es auch so, dass wir einen Überfall benennen dürfen Russlands in der Ukraine, aber wir müssen auch ergebnisoffen darüber diskutieren, wie die einzelnen Argumentationen aussehen. Es geht doch letztendlich darum, uns zumindest, dass es um einen friedlichen Ausgang geht. Es leiden Menschen jeden Tag und das gilt es natürlich zu unterbinden, aus meiner Sicht zumindest. Es ist leider schwierig, dieses komplexe Thema überhaupt zu beleuchten, denn es sind ja überall Tretminen ausgestreut. Wir befinden uns ja auch in einem Propagandakrieg. Das ist die Logik eines jeden normalen militärischen Krieges. Und damit sind klare Gedanken nicht mehr zulässig, die aber wichtig wären, wenn man diplomatisch ein Kriegsende erreichen möchte. Wer über den Vorwurf der sogenannten nationalistischen Bewegungen in der Ukraine auch nur sprechen wird, will, der wird automatisch als russischer Erfüllungsgehilfe diffamiert. Anstatt diese Diskussion zu beenden mit sauberen Argumenten, dass diese angeblich rechtsextremistische Szene in Kiew dann als reine Kreml-Propaganda entlarven würde. Aber es findet leider nicht statt.
Andreas, jetzt bevor der Winter kam, hat ja Russland einen Teil der Region um Cherson evakuiert. Und das wurde von den westlichen Medien fast gefeiert als schwerer Rückschlag der russischen Armee. Aber wenn man es von der anderen Seite betrachtet, könnte es sich vielleicht auch um einen Schachzug Moskaus gehandelt haben. Denn zum ersten Mal markiert eine natürliche Grenze, und das ist dieser Fluss Dnieper, eine Grenze zwischen den von Kiew kontrollierten Gebieten und denen, die von Moskau kontrolliert sind. Und jetzt ist Russland in der Lage, sich offenbar zu halten. Und da fragt man sich, was steckt da eigentlich hinter?
Also da muss man in die Historie zurückgehen. Die russische Bevölkerung ist sich seit der napoleonischen Invasion ja bewusst, dass sie ein so großes Land, wie sie haben, überhaupt nicht verteidigen können. Also die russische Bevölkerung hat gelernt, genau die Weite ihres Territoriums und die Jahreszeiten zu nutzen, um ihre Gegner zu besiegen, die sie angreifen. Mit dem Winter werden nämlich die Fronten erfahrungsgemäß für mehrere Monate an Ort und Stelle bleiben. Das ist der Vorteil, den die Russen nutzen.
So, und jetzt wollen wir noch mal auf dieses eigentlich angesprochene Thema. Welche Rolle spielen die Vereinigten Staaten von Amerika und auch Europa? Zu was wird Europa vielleicht auch benutzt? Denn wir haben ja beobachtet, 24. Februar, da ist der sogenannte Krieg ausgebrochen und seitdem bekommt die Ukraine, man hat fast das Gefühl, unbegrenzte Hilfen, hunderte Milliarden aus den USA und Europa. also den Verbündeten sozusagen. Jetzt ist aber eine andere Situation in Amerika eingetreten nach den Zwischenwahlen, denn die Regierung von Joe Biden, ja, die hat jetzt nicht mehr die Mehrheit im Repräsentantenhaus und von jetzt an wird wahrscheinlich alleine durch den Einfluss der Republikaner die Unterstützung Washingtons für die Ukraine ja auch begrenzt sein, die wird nicht mehr so funktionieren. Und auch die Europäische Union stößt ja an ihre Grenzen. Viele reden von Kriegsmüdigkeit, viele mahnen, dass jetzt doch bitte Frieden geschlossen werden soll. Die Bevölkerung ist immer kritischer, man friert jetzt in Europa, man wird wahrscheinlich auch hungern. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen jetzt wieder nach Westeuropa rüber, weil sie in der Ukraine keinen Strom und keine Energie mehr haben. Und wir stehen vor vielen fatalen Entscheidungen. Unternehmen müssen schließen. Wir haben vorhin gesprochen über die Stromknappheit, was das jetzt im Einzelnen sowohl für Unternehmen und auch für die Bevölkerung zur Folge hat.
Ja, und deshalb ist es ja das, was wir auch jetzt daraus ableiten können, könnte es eventuell relativ eng werden um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, auch wenn er sich als ehemaliger Schauspieler bisher gut verkauft hat. Seine Erfahrungen als Staatsmann, vor allem aber auch der gefährlichen Fallstricke in diplomatischen Architekturen, die sind ihm natürlich überhaupt nicht bekannt. Da kann man ihm gar keinen Vorwurf rausmachen. Es ist aus meiner Sicht allerdings ein Haifischbecken, in dem er da schwimmt. Zurzeit gerät Selenskyj ja immer mehr in den Fokus, weil er laut Gerüchten innerhalb weniger Monate angeblich zum Milliardär wurde. Und die Frage stellt sich, wie ist das möglich? Diese Unterstellung ist natürlich schwer überprüfbar. Aber der Skandal der Pandora Papers 2021, der lässt hier Spekulationen zu. Die Pandora Papers, das war damals ein Leak, wo also quasi Gelder von allen möglichen bekannten Personen deutlich wurden, wie sie eben halt rausgezogen wurden aus rechtlichen Strukturen. Und es heißt hier wohl, dass diverse Spenden in der Ukraine angekommen waren, aber dann in Offshore-Firmen verschwinden. So hat es Messant zumindest ermittelt.
Ich möchte jetzt mal mit dir kommen zu dem letzten G20-Gipfel, der in Bali stattgefunden hat. Es heißt, das ist nicht nur Thierry Messant, der das sagt, sondern viele andere. Auch weltweit haben vor allem im Osten verlautbart, dass die USA und Großbritannien diesen Gipfel ja zu einer Art antirussischen Gipfel verwandeln wollten. Denn man hatte von der Seite zunächst darauf gedrängt, dass Moskau, wie ja auch beim G8-Gipfel, aus der Gruppe ausgeschlossen werden soll. Aber wenn Russland abwesend gewesen wäre, dann wäre zum Beispiel China mit Abstand der größte Exporteur der Welt auch nicht gekommen. Also wurde der französische Präsident Macron beauftragt, die anderen Gäste zur Unterzeichnung einer Erklärung gegen Russland zu bewegen. Und 2 Tage lang haben die westlichen Nachrichtenagenturen gemeldet, dass der Fall erledigt sei. Die Abschlusserklärung von G20 hat aber dann ganz anders ausgesehen. Ich zitiere das mal, was man da veröffentlicht hat. Es gab andere Standpunkte und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und der Sanktionen. In Anbetracht der Tatsache, dass die G20 nicht das Forum zur Lösung von Sicherheitsproblemen ist, wissen wir, dass Sicherheitsfragen erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft haben können.
Tja, schlimmer noch, der Westen erzwang sogar eine Videointervention im November auf Bali, und zwar von Selenskyj. Und damit wurde gegen die UN-Vorschriften verstoßen, indem einem Staatsoberhaupt per Video das Wort erteilt wurde. Das konnte Selenskyj natürlich nicht wissen, weil er die Erfahrung nicht hat und kennt sich natürlich nicht aus in diesem Bereich. Wohlgemerkt, wie gesagt, er ist immer noch ein ehemaliger Schauspieler. Und in diesem Video forderte Selenskyj allen Ernstes einen G19-Gipfel. Mit anderen Worten, der Ukrainer, dieses kleinen Staates Ukraine, das müssen wir mal in dieses Weltgeflecht mal einfach sehen, der forderte den Ausschluss Russland gegenüber der 20 größten Weltmächte. Und er wurde natürlich überhaupt nicht gehört. Und man muss sich hier fragen, warum man ihn in eine solch peinliche Lage überhaupt gebracht hatte. Denn er hat doch bestimmt einige Coaches aus dem angelsächsischen Lager. Oder waren die dafür sogar verantwortlich? Hier kann man nur spekulieren. Selenskyj sah hier eventuell zum ersten Mal, dass seine Freunde, auf die er bisher gebaut hatte, ihn ohne zu zögern im Stich ließen, um ihre Position für einige Zeit noch beizubehalten. Und das könnte eng werden. Es geht eben nicht um die Ukraine, sondern um die Verhinderung einer multipolaren Welt, die übrigens aus meiner Sicht eh nicht mehr zu verhindern ist, wie auch.
Also das ist hier schon, das ist schon harter Tobak. Vielleicht ist es deswegen auch nicht verwunderlich, dass Selenskyj wenige Tage nach dieser G20-Ohrfeige erstmals öffentlich seinen US-Unterstützern widersprochen hatte. Er beschuldigte ja Russland, eine Rakete auf Polen abgefeuert zu haben und blieb bei seiner Behauptung, wir erinnern uns alle, während das Pentagon, auch Joe Biden, sofort sagte, das ist falsch und es war eine ukrainische Abwehrrakete. Das ist in der Tat natürlich eine schwierige Lage gewesen, wo sich wahrscheinlich viele gewundert haben.
Naja, Selenskyj erkennt offenbar momentan sein Problem und es wirkt auf mich, als kämpft er verzweifelt gegen alle Richtungen. Er versucht sich zurzeit ziemlich stark auf Polen zu fokussieren. Man muss wissen, dass es im April 1920 einen sogenannten Warschauer Vertrag gab, der zwischen den ukrainischen Nationalisten und dem polnischen damaligen Regime geschlossen wurde. Und da ging es im Prinzip darum, gemeinsam gegen Russland in den Krieg zu ziehen.
Ja, und wie geht's weiter?
Naja, die Ukraine wurde aus der Sicht Messons nun oft genug gewarnt. In den kommenden Monaten, bin ich ziemlich sicher, wird sie mit Russland verhandeln müssen. Es stellt sich die Frage, ob Selenskyj nicht irgendwann aus dem Land flüchten muss. Seine Leute werden immer kritischer, das spürt man. Allein der offene Disput zwischen ihm und dem Bürgermeister Klitschko könnte ein Signal sein. Also da ist auf jeden Fall etwas in Bewegung, glaube ich.
Andreas, danke schön für diese Analyse. Es ist wirklich harter Tobak und es ist ein gewagtes Terrain. Und ich möchte hier ganz zum Schluss nochmal das Ganze als eine Spekulation mit einigen Fakten, die ja durchaus nachweisbar sind, bezeichnen. Die UN-Bemerkungen, die du hier zitiert hast, die kann jeder recherchieren in den UN-Berichten zu den jeweiligen Veranstaltungen. Und es gehört halt einfach dazu, dass man sich selber seine Gedanken macht. Und ich habe hoffnungsvolle Gedanken. Hoffnungsvolle, dass dieser schreckliche Krieg, der so viele Opfer schon gefordert hat auf allen Seiten, auch auf den Geberländerseiten, dass der bald beendet wird. Sein möge. Ihr Lieben, das war heute wieder ein bisschen länger. Wir haben aber auch Wochenende und ihr merkt, die Welt ist im Umbruch. Bleibt stark, bleibt stabil. Wir hören uns zum Abendgebet. Danke.
Ja, und mich hört ihr wieder am Montag. Bis dann. Ciao, ciao.